geh arbeiten, zahl Miete, bleib knapp. Ist das das neue Normal? Die meisten leben okay, kein Drama, keine Armut und trotzdem fühlt es sich enger an. Alles kostet irgendwie mehr und gleichzeitig gibt's aber auch mehr. Also vor allem die Sachen, die man haben muss. Das neue normale Leben ist nicht immer gleich Armut, aber die Mitte ist halt unter Druck. Da wollen wir heute drüber sprechen. Nicht, weil alles teurer geworden ist, sondern weil Normalität heute auch einfach mehr kostet. Mehr Komfort, mehr Vergleich, mehr Erwartung, was da so los ist. Aber vorab, Nico, wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Herzlich willkommen zum Mainstream. Endlich wieder gut. Es war ja, ich habe es ja in der letzten Folge schon erwähnt gehabt, wir waren ja alle schwer krank und ich merke es bis heute immer noch ein bisschen, also die Nachwehen. Aber jetzt sind alle wieder fit und der Alltag ist wieder einigermaßen wieder da und das freut uns sehr. Und ja, wir haben jetzt auch die erste Folge, die wir aufnehmen nach Release, was mich sehr freut. Und wir haben auch die ersten Zahlen und ich finde es sehr, sehr spannend, weil wir haben ein Publikum, was aus 65% weiblichen Zuhörerinnen besteht. Seid gegrüßt.
Das hat uns auch ein bisschen überrascht.
Ja, aber wie geht's dir?
Mir geht's gut. Mir geht's vor allem mit den Zahlen gut. Ich habe mich total gefreut, wie viele Leute jetzt schon eine WhatsApp geschrieben haben, auf Instagram
sich gemeldet
haben.
Tausend Dank an der Stelle.
Es ist wirklich viel mehr, als wir erwartet haben. Ja. Und dass wir dann auch noch so viele weibliche Zuhörerinnen mit gewinnen konnten, das freut mich auch. Das freut mich vor allem aus dem Grund, weil Mainstream kann man ja auch, könnte ja auch schnell fehlleiten. Also wir wollen ja nicht nur Männer ansprechen.
Richtig.
Sondern das ist ja der Podcast von Männern. Also aus unserer Perspektive.
Für alle. Nein, und tatsächlich, ich habe auch, wir haben ja ein paar Fragen aus der Community, die jetzt besteht, bekommen. Und die habe ich auch mitgebracht. Ich habe die vorbereitet. Die würde ich am Ende dann, würde ich sagen, tun wir die noch abarbeiten oder abpodcasten. Und ja, die, also was mich total gefreut hat, wirklich, da möchte ich auch nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen an euch. Mir haben Leute geschrieben, mit denen habe ich über 15 Jahre teilweise keinen Kontakt mehr gehabt, die sich die Zeit genommen haben und mir uns ganz lange Nachrichten geschrieben haben und so. Und dafür vielen, vielen Dank. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Wir haben uns über jede einzelne gefreut und bitte fühlt euch immer eingeladen, egal was es ist, es uns mitzuteilen, uns Feedback zu geben. Das ist wirklich, da freuen wir uns, ja.
Jetzt warten wir erstmal die Community-Fragen ab. Du hast ja jetzt schon einen Cliffhanger gemacht. Ich denke mal, die kommen dann irgendwo überraschend, weil ich weiß noch nicht wann. Euch geht es ja genauso. Und je nachdem, wie die sind, entscheide ich dann am Ende, ob ich sage, schickt mehr Fragen oder lasst es lieber sein.
So machen wir das. Ja, aber zum heutigen Thema. Wir haben inspiriert auch durch einen anderen Podcast mal vorneweg ein paar statistische Daten mitgebracht. Und die da zum Beispiel wären laut Destatis 2024 lag der monatliche Nettoverdienst im Schnitt, was schätzt du?
Wie gesagt, so 2000 Euro.
Ja, sehr gut. Also 2200 Euro netto war der durchschnittliche Nettoverdienst. Da stand 2024. Ein Jahr vorher hat die Bundesbank Zahlen rausgegeben, dass 40% der Haushalte mit weniger als einem Monatsgehalt Rücklage leben. Also bedeutet, mit weniger dann im Schnitt gesehen als 2200 Euro netto.
Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wenn die Waschmaschine kaputt geht, dann hat man schon ein Problem. Und wenn im gleichen Monat vielleicht noch der Trockner oder die Geschirrspülmaschine oder was braucht man halt so zum Leben kaputt geht. Und das ist die Realität. Wir reden jetzt über Mitte. Ne? Wir reden nicht Richtig. Über Armutsgrenze oder sowas. Wir reden Richtig. Über die Mitte.
Ja. Ja, krass.
Ich denke, jeder kennt auch jemanden, dem es so geht oder ist selber betroffen. Und das führt uns ja auch wieder zu der heutigen Frage. Also das normale Leben ist ja nicht Armut gleich, ne? Aber die Mitte ist halt unter Druck.
Ja.
Und das wollen wir mal diskutieren aus verschiedenen Perspektiven. Was heißt denn das? Ist jetzt irgendwie teurer geworden oder kaufen die Leute zu viel?
Sowohl als auch. Weil, ich meine, am Ende vom Tag ist es ja so, wir haben ja immer noch alle mehr als die Generationen vor uns. wenn wir jetzt unsere Großeltern anschauen, auch unsere Eltern. Und es ist ja vom Allen mehr, also mehr Wohnraum, mehr Gerätschaften, mehr Auswahl, andere Reiseziele, die Welt steht uns offen, die Grenzen sind geöffnet, Gott sei Dank. Und das ist, glaube ich, da ein ganz entscheidender Faktor.
Ich habe das auch so, ich habe immer ab und zu so einen Kulturschock, wenn ich mich mal auf so ein Thema fokussiere. Kennst du das mit den roten Autos? Redest du über rote Autos mit einem Freund und auf einmal siehst du laufend rote Autos.
Ja.
Und so ging es mir tatsächlich mit dem Fahrzeugalter. Ich habe mich neulich mit einem Kollegen drüber unterhalten und sag so, sag mal, irgendwie als ich 18 war, da hatte ich so eine Schüssel, die wurde da gebaut, als ich geboren bin. Ja, also. Aber wann siehst du denn heute nochmal ein Auto rumfahren, was 18 oder 20 Jahre alt ist? Also jetzt wirklich in der Realität. Ja. Und das kann natürlich, also ich will jetzt nicht der Mitte das Geld aus der Tasche reden, ist gar nicht die Frage. Die sind nicht alle konsumabhängig und deswegen irgendwie leben die am Limit oder so. Nur das ist halt das New Normal.
Ja, also jetzt sind wir natürlich genau in meinem Thema drinnen. Ich kann dir schon sagen, woher das kommt. In meiner Wahrnehmung ist es so, früher war es so in meinem Job, also am Ende vom Tag bin ich Autoverkäufer. Und ich kann mich noch erinnern, gerade in diesem Münchner Norden, wir hatten immer früher mal wahnsinnige Probleme, die FD-Quoten bei den Herstellerbanken zu erfüllen. Also,
was sind FD-Quoten?
Genau, das sind quasi Finanzdienstleistungsquoten. Also sprich, dass du wirst als Autohaus da auch bemessen irgendwo ein Stück weit, wie viele Leasingverträge, wie viele Finanzierungsverträge und so. Will ich gar nicht allzu tief drauf eingehen, das ist relativ unspektakulär. Und ganz lange war es ja so, gerade auch der Mittelstand, da war viel Kapital auf den Konten gelegen. Das Kapital war schlecht verzinst, es gab schlechte Zinsen und es wurden Fahrzeuge gekauft. Und das stirbt heutzutage. Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal dich mit jemandem unterhalten hast, der sich wirklich ein Auto selber gekauft hat. Wir sind ja eher im Firmenwagenbereich unterwegs oder dann eben, was ganz stark zunimmt, ist einfach das Privatleasing. Weil es aber auch, da gibt es jetzt noch andere Faktoren, da könnt ihr jetzt wahrscheinlich stundenlang reden, da muss man ja auch ein bisschen bremsen, aber es ist ja auch, wir verändern uns ein bisschen von der Mobilität, also es ist jetzt nicht schlecht, das ein Auto zu leasen, sondern macht in den allermeisten Fällen auch absolut Sinn. Aber tatsächlich ist es so, dass ist finanziell gar nicht mehr für viele machbar. Und dadurch hast du natürlich immer wieder laufend neue Fahrzeuge im Straßenbild und auf dem Markt.
Es ist interessant, ja, so habe ich das noch nie gesehen. Tatsächlich haben wir ja viel mit Anwälten beruflich zu tun. Mhm. Und da haben wir häufig die Diskussion, dass mittlerweile zum Beispiel Lackiererbetriebe bei einer Fahrzeugreparatur Stundensätze abrechnen, die über denen eines normalen Anwalts liegen.
Ja.
Also da reden wir über 220, 250, teilweise 300 Euro, habe ich schon gesehen. Das ist natürlich auch irre. Das bedeutet, im Leasing ist das wahrscheinlich weggeschluckt. Und von außen sieht das so aus, oh, dem geht's aber gut, der fährt ja einen nagelneuen VW Golf oder irgendeine neue Karre halt. Ne?
Richtig. Ja.
Ich habe eine, weil wir gerade bei dem statistischen Durchschnitt waren, ich habe eine Studie gelesen, das fand ich ganz spannend. Ich habe sie nicht ganz gelesen, das wäre jetzt gelogen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat seit 1990 einen Anstieg der Wohnfläche um ca. 34% pro Person verzeichnet.
Mhm.
Und ich meine, jetzt kommen uns hier im Münchner Raum und auch den Freunden aus Stuttgart oder Frankfurt oder Köln wahrscheinlich sowieso die Tränen in die Augen, wenn wir über die Miet- und Kaufsituation sprechen, was das angeht.
Ja.
Aber das Irre an der Sache ist, dass es mittlerweile ganz normal ist, dass 40% von deinem Gehalt, egal ob du Familie oder Single bist, einfach für Wohnen draufgehen.
Mhm.
Ja. Früher war das ein Drittel.
Mhm. Ja, das ist krass. Also wenn ich auch da ein bisschen zurückdenke an meine Schulfreunde früher, auch aus der Grundschule oder so, wenn man bei denen nachmittags beim Spielen war, da war ja noch so dieses gängige Modell, auch dass ein Elternteil, ein Partner, damals noch meistens die Frau leider, in diesem altmodischen Gesellschaftsbild, zu Hause war, sich um die Familie gekümmert hat und die Familienmanagerrolle erfüllt hat und der andere Teil arbeiten war. Und das war dann der Mittelstand, also Damit war es dann möglich, zwei Fahrzeuge zu finanzieren. Das Eigenheim irgendwo, da war ja dieses klassische Bild, oder es gibt es ja bis heute noch so, du musst Eigenheim oder du musst Eigentum erwirtschaften. Und dann noch 1 bis 2 Urlaube pro Jahr. Das war machbar. Heute unvorstellbar, dass du als Alleinverdiener und auch egal wie gut du verdienst, ob du jetzt auch über den Durchschnitt liegst, das so bewerkstelligen kannst.
Die Frage, die ich mir bei den Zahlen stelle, also dieser Wohnraumanstieg, wenn ich jetzt so im Freundesbekanntenkreis mich selber irgendwen anhöre, da geht es ja den meisten Leuten gar nicht so, dass so der normale Typ oder die normale Frau so sagt, oh, ich hätte jetzt gerne aber 8% mehr Wohnfläche. Das ist, glaube ich, gar nicht die Motivation. Ich frage mich, wo kommt das her? Wird dieser Durchschnitt so verzogen durch die Menschen, die so überdurchschnittlich Wohnfläche konsumieren? Oder ist im Wohnungsangebot alles so eng, dass jetzt nur noch auf größere Wohnflächen umgebaut, saniert, weiß ich nicht, was wird? Ich kann mich noch erinnern, dass wir auch tatsächlich als 4-köpfige Familie in meiner Kindheit in einer 75 Quadratmeter Wohnung gelebt haben. Das war in so einem Hochhaus. Wir hatten, glaube ich, so, also Hochhaus, da lachen jetzt alle aus Großstädten. Da waren so 4, 5 Stockwerke halt. Und das war total fein. Das war irgendwie auch alles geregelt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die 4-köpfige Familie heute sagt, oh, jetzt brauche ich aber die 200 Quadratmeter Villa.
Glaube ich auch nicht. Also bei uns war es ähnlich. Ich bin in einem Mehrgenerationenhaus groß geworden, würde ich fast sagen. Bei uns war es so, ja, wir hatten ein Haus auch mit Garten. Und da war es so, oder ist es auch bis heute noch so, dass im Erdgeschoss ist der Friseursalon von meinem Vater gewesen, den davor meine Großeltern schon geführt haben. Ein Stockwerk drüber, im ersten OG, war quasi meine Oma damals oder beziehungsweise meine Großeltern. Und ganz oben unterm Dach haben meine Eltern und ich gelebt. Und ich hatte damals auch nicht mal ein eigenes Zimmer oder so. Und das war alles cool, war alles fein, war alles schick. Und als mein Opa dann verstorben ist, nach einer gewissen Zeit, da war ich, glaube ich, so 7 oder 8, habe ich dann ein eigenes Zimmer quasi in der Wohnung von meinen Großeltern im ersten Stock bekommen und habe dann, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, quasi damals schon mit meiner Oma in einer Art WG gelebt. So. Und das war total schön. Wir haben alle immer zusammen Mittag gegessen. Meine Oma hat damals noch gekocht, so lange, wie sie das noch konnte. Das war eine schöne Zeit. Also ich glaube nicht, dass wir das Gefühl hatten, dass uns damals etwas gefehlt hätte. Und das zahlt ja auf deine These ein, was ja sehr, sehr spannend ist. Woher kommt es denn dann jetzt? Warum jetzt mehr Wohnraum?
Also erstmal muss ich nochmal sagen, das war bestimmt die große Freiheit, weil wenn ich so an meine Großeltern zurückdenke, ich glaube, ich hätte eine Süßigkeiten-Flatrate gehabt und wäre behandelt worden wie der König.
Ja. Herrlich war es. Also da komme ich so in Schwärmen rein. Das ist vor allen Dingen, das war ja noch die Zeit, da gab es Nährwertangaben auf Lebensmitteln waren ja nicht existent oder Nutri-Score. Meine Oma stand im Supermarkt, hat gesehen, Milchschnitte, da ist Milch drin, also das kriegt der Junge. Ein Traum.
Als Rauchen noch nicht schädlich war.
Richtig, genau. Genau, als Radsportler noch Werbung für Rauchen gemacht haben. Ja, so ist es.
Und Boris Becker fürs Internet.
Ja, ganz so alt sind wir noch nicht.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Mitte ein bisschen unsichtbarer geworden ist. Also da redet keiner so richtig drüber. Man hört natürlich immer diese auch sehr wichtigen Diskussionen über die Ränder der Gesellschaft. Aber die Mitte, die das Land am Laufen halten, die natürlich auch brav ihre Steuern zahlen, die einfach funktionieren, die haben einfach aus meiner Sicht zu wenig Skandale und zu wenig Aufmerksamkeit. Die haben auch keine Lobby. Da ist einfach niemand.
Ja. Also du sagst ja einen wesentlichen Punkt, sie haben keine Skandale. Und auf mich macht es den Eindruck, dass das so ein bisschen dieser Google-Effekt, ich nenne ihn jetzt einfach Google-Effekt, keine Ahnung, ob es das gibt, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Nur in meiner Wahrnehmung ist es ja zum Beispiel so, der Fehler passiert ganz oft auch im Mittelstand, was den Dienstleistungssektor zum Beispiel angeht, wenn du jetzt irgendwo bist. Du hast immer einen Schnitt der Gesellschaft in deinem Kundenstamm. Ja, wenn du 100 Leute in einen Raum nimmst, dann hast du so eine X, also eine breite Masse, wo die völlig normal sind, wo alles fein ist. Dann hast du ein paar Besonderheiten, aber du hast auch immer eine kleine Anzahl an sehr schwierigen Menschen. Und wenn diese schwierigen Menschen jetzt irgendwo in einen Dienstleistungsbereich kommen und ihre Schwierigkeit ausleben, sage ich jetzt mal, und sich benehmen wie die Axt im Wald, dann werden die auf ein Tablett gehoben. Die bekommen plötzlich ganz oft mehr Aufmerksamkeit als die breite Masse, die ja einfach zufrieden ist mit dem, was du tust. Das spielt aber auch ein bisschen mit rein, dass wir es zwar gewohnt, oder ich glaube generell, man ist es gewohnt, wenn man jetzt, darum nenne ich es Google-Effekt, wenn man jetzt irgendwo unzufrieden ist, dann schreibt man eher eine Rezession, als wie wenn man irgendwo begeistert war. Mhm. Ertappe ich mich selber dabei, wenn ich jetzt aus einem Einzelhandelsgeschäft rausgehe und sage, boah, das war jetzt ein geiler Service, den möchte ich was schreiben, den möchte ich einfach was Gutes tun, dann muss ich das direkt vor Ort tun, weil sonst wird das nichts mehr. Nicht, weil, also da kommt dann der Alltag und dann ist es weg. Und wenn man ehrlich ist, das tut den Menschen ja, die dort arbeiten, so, so gut. Wenn da, also ob man das jetzt für andere schreibt oder so, ob da wirklich immer alles so gelesen wird, wie man es vielleicht auf die Goldwaage nimmt, weiß ich nicht. Aber zumindest, wer es hundertprozentig liest, sind die Menschen, die da arbeiten. Und denen tut das so gut. Deswegen da auch nochmal vielleicht an der Stelle einfach die kleine Aufforderung. Lasst uns alle ein bisschen mehr bewerten. Lasst uns auch mal die positiven Dinge da mehr in den Vordergrund stellen. Und jetzt aber zurück zu unserem Thema. Das ist ja genau der Punkt. Das ist der breite Mittelstand ist unaufgeregt. Der ist einfach da, der performt, der liefert, auf den es Verlass. Sei es im Privaten wie im Unternehmerischen. Und erfährt deshalb wahrscheinlich auch ganz wenig Aufmerksamkeit, weil er so, er ist ja da, er funktioniert ja.
Da habe ich einen schönen Satz zugelesen, der ist wahrscheinlich schon wieder ein bisschen abgedroschen, wenn ich das als Neuigkeit empfinde, aber der Satz ist, das sind oft gar nicht viele, aber die sind laut.
Ja.
Und das haben wir ja schon in diversen Protestbewegungen in Deutschland. Wir führen hier keinen Politik-Talk, aber wir haben das gesehen und wir sehen das immer noch. Und das Internet ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen Echokammer. Also früher, wenn du einfach der Depp warst, dann bist du in die Wirtschaft gegangen, hast deinen Schmarrn erzählt und dann haben es alle gelacht und du warst halt der Depp und heute gehst halt zu Facebook und findest halt andere Deppen und auf einmal fühlst du dich bestärkt.
Ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, was wir auch haben, weswegen die Mitte so unscheinbar geworden ist, weil ich glaube nicht, dass die Mitte nach mehr Wohnraum fragt. Ich glaube, dass die Mitte funktioniert. Ich glaube aber, die Mitte steht enorm unter Druck, weil sie ja doch eine Riesenlast in diesem in dieser Gesellschaft trägt. Und dann nochmal zu der Frage zurück, ist das Leben jetzt teurer geworden oder haben die Leute heute einfach viel mehr Komfort, der bezahlt werden muss?
Also meiner Meinung nach, ja, wir haben mehr Komfort. Zu 100%. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit willst du denn zurückgehen in der Geschichte?
Ja, nehmen wir mal die 90er.
Ja.
Das ist eine spannende Zeit eigentlich. Ja. Also, was wir vorher hatten mit mehr Geräte, da ist mir direkt ein Bekannter eingefallen. Der kauft sich immer das neue iPhone. Da kann man jetzt verschiedene Meinungen zu haben. Ich stelle jetzt nicht den großen Unterschied fest von iPhone zu iPhone. Ich finde das auch schön und ich habe das auch gerne.
Ja.
Aber ich würde nicht jedes Jahr 1200 Euro für ein Handy ausgeben. Oder nee. 1500 oder was.
Also, mal, wenn du schaust, ich habe ein iPhone 12. Das Ganze ist jetzt rechnerisch dann 5 Jahre alt und der Akku hält, glaube ich, noch 2 Stunden. Also das wird jetzt dann irgendwann mal getauscht. Aber sehe ich genauso wie du. Aber lass uns bei dem Beispiel bleiben der 90er. Ich habe jetzt kurz überlegen müssen. Nimm das Thema Möbel. Wie oft tauschen wir heutzutage unsere Möbel, Couch, Bett, Esstisch, Stühle und wie war das in den 90ern? Also in den 90ern, ich kann mich erinnern, meine Eltern, die sind ins Möbelhaus gegangen und da hatten eine Neuanschaffung, das waren Projekte, die haben richtig Zeit gekostet. Das waren viele Samstage, wo wir unterwegs waren. Also ich weiß noch, wo wir einen neuen Fernseher gebraucht haben. Da erinnere ich mich noch. Da musstest du ja noch nach München fahren für sowas, wenn du einen neuen Fernseher gebraucht hast. Das gab es in Dachau damals noch nicht. Und da waren wir zigfach unterwegs. Es gab kein Internet. Du hast jetzt nicht vergleichen können, welches Gerät, was, wie, wo. Du hast auch noch Beratung gebraucht. Und da wurde meiner Meinung nach, mit viel mehr Nachhaltigkeit einfach angeschafft. Weil man auch gesagt hat, das ist jetzt da und das bleibt auch da.
Jetzt läuft die Folge total in der Richtung, die ich nicht habe kommen sehen. Der Nico hat ein iPhone 12 und ich habe mich tatsächlich vor ein paar Jahren geärgert, weil mein Fernseher schon nach 11 Jahren den Geist aufgegeben hat. Und alle meine Freunde lachen mich dafür aus, weil ich ja damit mich oute, dass ich lebe wie ein Frugalist. Nein, das ist nicht wirklich so. Ich kaufe mir gerne auch einen neuen Fernseher, aber ne, ich bin jetzt nicht der Typ, der da so 70 Zoll zu Hause hängen hat und alle 2 Jahre einen neuen braucht. Bin ich einfach nicht. Ja.
Es geht ja auch nichts mehr kaputt. Das muss man ja auch sagen. Also einen Fernseher kaputt zu kriegen, schwer. Ohne äußere Einflüsse, glaube ich, rein von der Technik her, wird er eher aufgrund neuer Technik getauscht, als dass die Technik kaputt ist, so richtig.
Also meiner war, ging tatsächlich nicht mehr an. War einfach hin. Ich hätte ihn vielleicht noch reparieren lassen können. Das wäre auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit gewesen. Aber da sagst du dann am Ende, wie gesagt, ich bin auch im dreistelligen Bereich, gibt da auch keine 3.000 Euro für einen Fernseher aus. Muss man dann auch abwägen.
Ja. Aber wie siehst du bei dem Thema? Ich glaube nämlich, es gibt schon eine ganz entscheidende Quelle, die da mit reinspielt. Und das ist meiner Meinung nach Social Media. Weil früher war es ja so, bevor es das Internet gab oder Social Media gab, du hattest ja deine Bubble, deine Freunde, dein Arbeitsumfeld und daraus wurde berichtet. Das waren ja noch die Zeiten, wo du eingeladen warst, weil die Familie XY frisch aus dem Urlaub kam und ihr Urlaubsvideo oder ihre Dias zeigen wollte. Da hat man sich darüber ausgetauscht. Jetzt, heutzutage, das können wir jetzt bei Reisen nehmen, bei Wohnraum, bei Mode, bei Technik, egal mehr was. Du machst Social Media auf und du bist ja in dem Moment, und das vergessen, glaube ich, sehr viele, in einer Welt, die nur bedingt existent ist. Du kriegst ja Einblicke in Sachen, die du früher nicht gesehen hättest oder wirst gar nicht so konfrontiert mit Themen. Und dadurch, glaube ich, entsteht schnell mal das Gefühl, dass man jetzt in gewissen Dingen einfach aufrüsten muss, weil es ja der Standard geworden ist, obwohl es gar nicht der Standard ist.
Ja, total. Also ich oute mich nochmal hier als jüngster Boomer. Ich habe tatsächlich in meiner ersten Kaufmannsausbildung habe ich einen Spruch gelernt. Da ging es um Bedürfnis und Bedarf. Und ein Bedürfnis ist ja ein Wunsch. Jetzt nickst du kennst das wahrscheinlich. Also ein Bedürfnis ist ein Wunsch. Und ein Bedarf nennt man ein Bedürfnis, das mit Kaufkraft gedeckt ist. Und jetzt haben wir alle nicht nur diese ganzen wunscherzeugenden Insta-Stories und Zeug um uns rumfliegen und überall die Werbung, die blitzt und blinkt, sondern wir haben auch einen ziemlich leichten Zugang. Ja. Also wenn man jetzt auch mal wirklich in die Mitte schaut, wir reden hier nicht von irgendwie Leuten, die da Probleme mit haben, sondern wir reden von ganz normalen Leuten. Du kannst ja heute schon bei PayPal alles auf Raten zahlen, du hast bei Klarna irgendwelche komischen Kredite oder sowas. Also selbst eine größere Anschaffung wie jetzt so ein Handy, das so über 1.000 Euro kostet, ist schon für jeden zu finanzieren und das halt auch noch mit 3 Mausklicks. Du musst in keine Bank reinlaufen, du musst nichts unterschreiben groß. Und ich denke, so ähnlich ist es heute auch mit anderen Sachen, die uns den Geldbeutel leer ziehen. Ich meine erstmal, wie viele deiner Freunde haben jetzt in letzter Zeit über Dokumentationen auf Netflix, ich schreibe das mal, aber diese Netflix-Doku von Haftbefehl zum Beispiel, ja, die jetzt online ist, da reden alle drüber. Wenn du kein Netflix hast, bist du abgehängt.
Das stimmt, ja.
Das sind, was kostet das im Monat? 20, 25 Euro für den
Family? Mittlerweile.
Ich war neulich schockiert. Also ich habe Netflix tatsächlich gekündigt, als ich Papa geworden bin und irgendwann gemerkt habe, so, oh, da bin ich so wie so ein Fitnessstudio-Kunde, der nie hingeht. Dann habe ich es kurz nochmal abgeschlossen, dann war ich schockiert von den Kosten einfach. Aber das jetzt nochmal übersetzt. Dann hast du hier ein Abo mit 25 Euro, dann hast du da eins mit 20, dann läuft der Handy-Kredit oder Tarif, ne, der das Handy mit dabei hat, was nichts anderes ist. Und auf einmal ist ganz viel aus diesen Kleckerbeträgen halt von deinem Konto weg. Und ich glaube, du kannst ja auch nicht einfach nur zu allem Nein sagen. Und jetzt stellen wir uns einfach nochmal die Situation Pausenhof vor. Mhm. Ich finde, das ist so maßgeblich. Mhm. Da guckst du hin und dann steht da ein Junge oder ein Mädchen, das gar nicht mitreden kann, weil das kennt das gar nicht.
Ja.
Kennt kein Netflix, Amazon, Prime, wir machen für alle Werbung. Kennt vielleicht gewisse Sachen nicht, weil sie keinen Zugang haben. Da wird dann irgendwie jedes Jahr im Bayerischen Wald oder an der Ostsee Urlaub gemacht und die anderen fahren schön nach Italien, Spanien oder fliegen vielleicht sogar in die USA oder nach Brasilien. Und da ist die Frage, ist das wirklich nur so, dass die Leute mehr konsumieren? Oder ist das vielleicht auch so, ein Stück weit muss man ja auch konsumieren, nicht nur, weil man das Erlebnis und diese schöne Zeit miteinander verbringen möchte, sondern weil man sonst einfach schlichtweg abgehängt ist.
Ja. Also, ich meine, eines gab es früher leider schon, und das ist einfach, dass du unterschiedliche Gesellschaftsschichten mit unterschiedlichen Vermögen und Einkommensstufen hast. Und ich erinnere mich schon noch an meine Schulzeit, wo wir im Pausenhof auch nach den Sommerferien uns über die Urlaube ausgetauscht haben und natürlich rückwirkend betrachtet, es da auch Kinder gab, die entweder eine Geschichte erfunden haben und gelogen haben, weil sie eben die Sommerferien nicht in den Urlaub fahren konnten oder auch nie in den Urlaub waren. Also ich habe in meiner Klasse Menschen oder Kinder gehabt, die konnten in der 6. Klasse noch nicht schwimmen. Die konnten in der 5. Klasse auch noch nicht Fahrrad fahren. Und so gesehen, was ich cool finde, wenn ich jetzt darauf zurückschaue, ist, dass die waren trotzdem integriert und dabei. Also das war, und das ist, glaube ich, wieder das Coole an Kindern, dass du einfach sagst, die waren jetzt deswegen nicht ausgegrenzt oder gemobbt, aber die Gefahr besteht natürlich. Heute wahrscheinlich mehr denn je, weil alles so schnelllebig geworden ist. Aber das gab es damals schon. Wo ich mir nicht sicher bin, und das wollte ich auch fragen, ist das Thema Stati. Ich habe eine Beobachtung gemacht. Durch die Kleine hast du ja jetzt natürlich auch nach wie vor, logischerweise versuchst du Urlaub zu nehmen, wenn nicht die großen, wenn nicht Ferien sind, weil es nicht schulpflichtig ist. Und es finden ja auch Urlaube dann einfach daheim statt. Und gerade mittags bin ich mit ihr ab und zu gewagelt, wenn sie im Wagen schläft, und an Schulen vorbei. Und was mir dort extrem aufgefallen ist, ich habe also so viel Stone Island, Montclair, Louis, egal was, wie du auf dem Pausenhof siehst, siehst du an einem Samstag, also übertreibe ich jetzt, aber siehst du an einem Samstag in der Maximilianstraße nicht.
Ja, das war.
Und da ist so ist mir dieser Stati-Gedanke gekommen. Und habe mir die Frage gestellt, gab es den bei uns auch?
Ja, den gab es bei uns. Mir ist das neulich auch aufgefallen. Ich war total schockiert. Das ging um eine Gucci Cap. Mhm. Ob echt oder nicht echt, weiß man ja nicht.
Ja, klar.
Aber
ja.
Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir sowas auf dem Schirm hatten. Also es war Nike oder Adidas oder irgendwie sowas.
Freeman T. Porter.
Freeman T. Porter, South Pole Anzüge.
Oh ja.
Ja, ganz schlimme Phase. Für alle, die sie noch kennen.
Das schneiden wir raus.
Aber da ging es dann um Kleidungsstücke für, weiß ich nicht, was hat eine Levi's Jeans gekostet? 80 Euro oder sowas. Um die Kante. Und jetzt reden wir ja über irgendwie eine Baseball Cap, die für 300-400 Euro, weiß ich auch nicht so genau, gehandelt wird. Also das ist schon nochmal extremer geworden. Und da wird, glaube ich, auch mehr drauf geguckt.
Ja.
Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo endet Teilhabe und wo beginnt Druck in diesen sozialen Systemen? Und ich glaube, da wird die Mittelschicht tatsächlich oft abgehängt. Ich sage das jetzt mal ein bisschen forsch raus. Dieses ganze Segment von diesem Affordable Luxury heißt das ja. Also quasi das, was du, so eine Gucci-Cap für 300 Euro kann sich ja jeder kaufen, wenn du ein bisschen sparst. Da guckt ja auch keiner dahinter, wie lange brauchst du dafür. Kann ja auch sein, dass du da ein Jahr für gebraucht hast. Ist ja auch cool, wenn die Leute sich das holen wollen und das machen.
Ja.
Nur in dieser Menge, wie das da konsumiert wird, nur meiner Ansicht, leben da Leute über ihren Verhältnissen für etwas, was es nicht wert ist. Aber das ist nur meine Meinung.
Ich gehe da sogar noch weiter und provoziere da sogar ein Stück weit. Ich behaupte sogar, dass die Brands gezielt der größte Kundenanteil von Louis Vuitton, behaupte ich jetzt einfach, ohne es geprüft zu haben, ist meiner Meinung nach in der Mittelschicht verankert. Ohne dass die Mittelschicht sich aktiv von der Werbung wahrscheinlich angesprochen fühlt, weil es suggeriert wird, wir machen das für sage ich mal, High Fashion oder gut, die Oberschichten. Aber kaufen, glaube ich, tut es am Ende vom Tag die Mittelschicht mit allem, was da zur Verfügung steht. Und es ist ja auch egal, ob jetzt der 13-Jährige in der echten oder in der gefälschten Moncler-Jacke unterwegs ist. Fakt ist ja, aus irgendeinem Grund ist er ja zu seinen Eltern gegangen und hat gesagt, das wünsche ich mir. Und die sind losgegangen und haben es entweder für 1500 Euro oder für 150 Euro, was, keine Ahnung, was eine gefälschte Moncler-Jacke kostet, dann gekauft.
Das ist wahr. Ja, also die, ich glaube, die Kernfrage ist, ich glaube, das ist jetzt nur meine These, ist, das Leben war nie so gut ausgestattet wie heute, aber es war auch nie so fordernd wie heute. Ich glaube, früher war weniger zu haben auch einfach normal. Ich fände es aber auch dreckig, jetzt den Konsum einfach nur dafür verantwortlich zu machen. Also im Sinne von, die Leute kaufen halt mehr, deswegen haben die weniger Geld als in den 80ern, 90ern. Das ist, glaube ich, nicht wahr. Es ist vieles extrem teuer geworden. Wir wissen auch, dass die Mieten zum Beispiel schneller steigen als die Löhne und diese Geschichten. Also so Reallöhne, wenn man sich anschaut. Ich glaube schon, dass da halt jetzt von beiden Seiten drauf eingewirkt wird. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass es irgendein System gäbe, das wieder ein bisschen Status rausnimmt. Dass einfach die wertvollen Pflegekräfte, die LKW-Fahrer, die Grundschullehrerinnen und weiß ich nicht wer, ein bisschen mehr Beachtung finden als starke, gute Mitte und dass auch die Kinder in diesen Familien weniger unter Druck geraten. Das wäre für mich traumhaft. Wie man das löst, keine Ahnung.
Ja, muss ich auch passen.
Ich glaube, kleine Schritte. Dranbleiben macht Ferkel.
Ja. Also, da fällt mir jetzt wieder das klassische Aufsatz- und Referatthema, was man so in der Schule hatte, ein. Ein Punkt kommt da ja schnell mal wieder. Ich finde Uniformen primär richtig schlecht und beschissen. Aber jetzt auf den Schulhofbereich zu bleiben, glaube ich, das ist schon ein Thema, was du mit einer Schuluniform beispielsweise umgehst.
Definitiv. Was ist das Takeaway?
Naja, ich würde sagen, dass der Mittelstand, also die Schere klafft weiter auseinander. Der Mittelstand ist in meiner Wahrnehmung aktuell nicht in Deutschland nicht arm, aber er bekommt Druck aufs System.
Das will ich direkt so unterschreiben.
Ja.
Sag mal, Nico, habe ich es geschafft, in dieser Folge die Fragen aus der Community zu umgehen, oder?
Nein. Ich habe sie mir ganz groß aufgeschrieben.
Tatsächlich.
Und ich würde sagen, wir schließen damit das Thema und gehen mal zu euren Fragen über. Vielen Dank dafür. Und ich schließe jetzt nochmal oder hüpfe mal zurück zu dem Anfang, weil ich habe das Gefühl, dass einige Fragen oder gerade ein paar Fragen aus der weiblichen Community gekommen sind. Und ich weiß auch nicht, ich hab mir so überlegt, könnte das vielleicht sein, dass Steffi oder Karin sich ein Fake-Profil angelegt haben und die Fragen eingereicht haben, um da so ein bisschen was rauszukitzeln. Also eine Frage war, was würdet ihr euch zu Weihnachten wünschen? Das stellen wir vielleicht mal auf eine nächste Folge an. Aber ich habe jetzt mal für heute drei rausgesucht. Und zwar einer, da müssen wir wirklich ein bisschen Klarheit schaffen, das war das Thema Mähroboter.
Oh ja.
Warum ist der Mähroboter bei uns so omnipräsent im Podcast? Und das ist ganz einfach, Moritz und ich sind zwar große Jungs, aber wir brauchen ab und zu auch noch Spielzeug. Und so kam es dann auch, dass wir gesagt haben, wir brauchen Mähroboter. Ich war bei dem Thema schon drinnen. Ich hatte einen Mähroboter mir schon vor 10 Jahren gekauft, weil ich da sehr begeistert davon war, mit einem Begrenzungskabel und habe das Problem gehabt, dass immer nach dem Winter, egal was war dieses Begrenzungskabel durch. Ich habe alles probiert, ich habe mich nur noch aufgeregt. Und der zweite Punkt war tatsächlich, dadurch, dass wir eine kleine Tochter haben, dass ich gesagt habe, ich traue dieser Sensorik nicht. Das Gerät ist schon älter, es fährt auch ständig gegen den Gartenzaun. Und ich möchte einfach nicht irgendwie eine Situation erzeugen, wo man nicht dran gedacht hat, der fährt los und die Kleine ist im Garten oder so, aus irgendwelchen Gründen. Genau. Und deswegen hat es einen neuen gebraucht. Und da ist es so, dass wenn es um Recherchen geht, ist der Moritz da unschlagbar, was gerade Produkte angeht. Und du hast dann ein passendes Gerät rausgesucht und muss jetzt kurz zu machen. Wir haben beide das gleiche Gerät. Bei einem funktioniert es und beim anderen nicht. Deswegen ist das Thema so omnipräsent bei uns. Ich bin der, bei dem es nicht funktioniert. Ja, dann wurden wir gefragt, habt ihr noch Adventskalender? Also das ist die erste Frage.
Ich werde jedes Jahr gefragt, ob ich einen haben will und ich sage nein.
Ich habe immer richtig coole von der Steffi bekommen und wir haben aber irgendwann gesagt, wir hören das jetzt auf, also gerade und machen jetzt quasi für die Kleine ein und haben das quasi uns gegenseitig abgeschafft. Aber die zweite Frage dann, wenn ja oder beziehungsweise über welchen würdet ihr euch freuen?
Also Adventskalender hat für mich immer den Charme gehabt, so morgens Schokolade essen als Kind. Mhm. So. Ja. Bin ich eh nicht so der Süßkram-Typ, sondern eher so der Herzhafte geworden. Und morgens irgendwie Süßigkeiten hätte ich auch keinen Bock drauf. Was mir spontan einfällt, ich meine, wo auch 24 Sachen drin sind, wäre so ein Bierkasten. Da würde ich mich drüber, aber das kannst du halt morgens auch nicht machen, ne?
Zumindest Montag bis Freitag nicht, oder sollst du nicht. Du hast jetzt Bierkasten gesagt, das könnte mal mitgehen, ist ein lustiger Gag. Wovon ich ganz klar Abstand nehme und da bitte ich auch alle, bitte schenkt euren Männern nicht irgendwie so gottlose Bier-Adventskalender, wo 24 ganz schlechte Sorten drin sind, die einfach raus mussten. Tut euren Männern gefallen, da einfach Abstand davon nehmen.
Finde ich einen guten Ratschlag.
Ja. Und dann wurden wir, und da bleiben wir wieder beim Bier, das kam jetzt, glaube ich, eher mal aus der männlichen Community. Was ist denn euer Lieblingsbier?
Ja. Ehrlich gesagt, Augustiner, auch hier, wir machen Werbung für alle. Ich trinke grundsätzlich helle Biere gerne, was ich gar nicht so gern mag, sind dunkle Biere.
Okay.
Ich trinke ab und zu mal ein Weißbier. Ich trinke, wie gesagt, Augustiner ganz gerne. Ich trinke auch gerne Kölsch.
Ja.
Kann ich mich auch outen. Aber so irgendwie von Alt bis Guinness bin ich eher raus.
Kann ich nicht ganz mitgehen. Wenn es mal vorkommt, dass wir unseren Pub-Stammtisch haben oder beziehungsweise der Pub-Stammtisch findet ja statt, ich schaffe es nur leider irgendwie nicht. Aber wenn ich zum Beispiel in einem Irish Pub oder so bin, dann darf es auch gerne das Guinness sein. Ansonsten bin ich ganz klar in der Fraktion Tegernseer Hell 033 eisgekühlt.
Macht total.
Im Sommer schön am Grill. Also ich bin nicht der Feierabend-Bier-Typ, aber da sehe ich mich drinnen. Ja, das war, ich würde sagen, wir heben uns den Rest ein bisschen auf, auch so ein bisschen mit Blick auf die Zeit und bauen das immer wieder mit ein. Und bitte fühlt euch auch eingeladen. Schickt uns gerne über alle Kanäle, sei es Instagram, sei es Spotify in den Kommentaren oder Apple Podcast, eure Fragen, was ihr wissen wollt, was ihr vielleicht auch mal wollt, was wir besprechen sollen. Und dann versuchen wir oder werden wir das hier gerne, gerne für euch einbauen.
Alles klar, vielen Dank zusammen. Hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Manstream. Und lasst vor allem ein Abo da. So viele abonnieren noch gar nicht.
Das wird uns sehr, sehr freuen.
Abonniert alle. Ciao.
Bleibt gesund. Ciao, ciao.